Kapitel 3 von 7. Kräftig und schmackhaft war diese Suppe, und sie würde eine vollwertige Mahlzeit, das Abendbrot im Gasthof ersetzen, wie auch die Barschaft schonen. Indes schränkte der Alte ein, dass es sich um kein Festmahl handele. Aber es sättigt, fügte er hinzu, und Frühling, um Einvernehmen bemüht, gleichwohl um einen Sinnspruch oder Gescheiteres noch immer verlegen, pflichtete bei, dass dies die Hauptsache sei. Erneut schlug der Löffel gegen die Zähne. Der Alte griff seitwärts, klappte die Brotlade auf, um Brot anzubieten. Ein Stück Brot dazu. »Genieren Sie sich nicht«, sagte der alte Mann, als Frühling zögernd zugegriffen, nochmals gedankt hatte. Er hatte daran gedacht, dass der andere mit Brot auswischen werde, wie er es voller Genuss und Lust zu tun pflegte. Und er war nicht abgeneigt, noch eine Schöpfkelle dreinzugeben, hatte dann aber geschwiegen. Auseinandergerissen hatte der Gast die Brotscheibe, alles in den Mund gestopft und sich zurückgelehnt, endgültig, ohne die Essensreste zu beachten. »Das hält nicht allzu lange vor, was Sie da gegessen haben«, sagte der alte Mann. »Es ist nicht so, dass ich mich beklage.« Vergnügt rieb sich Frühling die Hände. Und für Augenblicke wären, ob diese Geste und der Schlichtheit des soeben verzierten Mahles unbeachtigte Momente schiere Obszönität reklamierbar gewesen. »Ja, ja«, sagte der Alte. »Sie leben allein hier draußen«, erkundigte sich Frühling. Quadratisch gefaltet, dann eingerollt, diente ein Taschentuch als Serviette. »Ja, ja«, aber so klein ist das Anwesen doch nun auch wieder nicht. Frühling strebte eine Unterhaltung an, in deren Verlauf ein Blick in die anderen Räume gestattet werden sollte. Oft genügten Stichworte, eingestreut mit leichter Hand, und schon hieß man ihn im angeregten Gespräch vom Besitzerstolze übermannt, den gesamten Hausrat besichtigen. Ideale Bedingungen, die es mit ein, zwei Abschlüssen zu krönen galt. Manche Rarität war nebenbei im Tausch erworben und später in klingende Münze umgewandelt worden. Stets hatten beide Seiten aus einer solchen Begegnung ihren Vorteil gezogen. Letzthin war es eine Schreibmaschine gewesen. Tags darauf eine Zither, jeweils historische Prachtexemplare, so gut wie unbenutzt. Und wenn Sie einmal krank werden sollten, in Ihrem Alter, verzeihen Sie, aber in Ihrem Alter, da muss man doch... Wieso denn? Ich suche die Schlüssel, verlege den Geldbeutel, verstecke? Ganz recht, junger Freund, meine Brille zwickt heute hier, morgen zwackt's wo? Aber Bescheid ist schon unterwegs, abwärts, Kohorten reitender Boten, verstehen Sie? Da bleibt keine Zeit fürs Alter. Hinzu kommt, griff Frühling diesen Tonfall auf, dass alle Welt, Herr Bruder, wissen Sie? Ihr Herr Bruder schaut gelegentlich vorbei, folgerte Frühling. Es wird Sie nicht interessieren. Der alte Mann sah jetzt müde aus und er wirkte abgespannt. Jäh reut das Brot. Und der andere befürchtete mehr, als dass er es erwartete, in Kürze verabschiedet zu werden. »Bleib hier, Schorsch, bleib«, ist ihm überliefert, glaubwürdig während der Gefangenschaft, dass der Lieblingsbruder beschworen wurde, mehrfach und aufs Eindringlichste das Haus nicht zu verlassen, wie aus seinem Leichnam geborgen, erst im Schutze der Dunkelheit. »Ich bitte Sie«, hielt Frühling eine Munterkeit parat, von der er wünschte, dass sie sich auf sein Gegenüber unversehens übertrüge. Gleichermaßen zögernd und mit Mühe. erhob sich der Alte, um einem Umschlag, den er in einem Tellerbord stecken hatte, einen Zeitungsausschnitt zu entnehmen. Diesen legte er in Reichweite des Fremden auf den Tisch. 4 Zeilen, sagte er, so ist das. Fröhling überflog, las den Text, schob ihn wieder zurück. Das tut mir leid, solche Unglücksfälle sind keine Seltenheit. Was sagen Sie? Das ist immer ein schlimmer Schlag. Schlimmer Schlag? Wie meinen Sie? Unwägbarkeiten? Wechselfälle. Sogleich verschwanden Zettel und Umschlag in einer Lade, in der Postkarten, Briefe und Kleinkram durcheinandergeworfen. Ich möchte nicht pietätlos erscheinen, aber im statistischen Mittel gesehen, es war die ungewohnte, mundartliche Färbung gewesen, die den Besucher einer rechthaberischen und zähen Eigensinnigkeit zieht und weniger der momentane, leichthin offenbarte Mangel an Takt, welcher den Unwillen des Alten erregt und einen Stimmungswechsel bewirkt hatte. »Ich lese keine Zeitung und ich interessiere mich nicht.« »Verzeihen Sie«, entgegnete Fröhling, »aber Bildstatistik, Kartogramm sind Diener des ehrbaren Kaufmanns, verlässlich, gegenwartsnah. Vielleicht sollte das vorausgeschickt werden, wenn Sie erlauben.« Und weiter war versichert, gestützt war's, beidhändig getragen und geschirmt. Man wisse um die Klippen. Kniffe? Kniffe seien etwas anderes, kein Hobby sei es, mehr als ein Hobby sei es, belehrend sei es, um schließlich sachliche Zusammenhänge es sich handele. Und als ob es der Einrede an Klarheit mangele, ihr noch ein Licht aufzusetzen wäre, als ob es gelänge, im Handumdrehen verlorenes Terrain zurückzugewinnen, fügte er ein abschließendes, schon seit langem, hinzu. »Mag alles richtig sein, was Sie behaupten. Der eine erbt Häuser, der andere die Krankheiten. Aber ich wünsche ein Ende der Debatte. Also Schluss jetzt, Schluss!« »Niemand will Sie behelligen. Muss ich es Ihnen erklären?« versetzte der Alte. Fröhling schwieg. »Sie haben nicht zufällig noch ein Königreich in der Tasche?« Der alte Mann hatte eine neuerliche, aufmunternde Gebärde seines Gegenübers übersehen und griente diesem, wie über die augenfällige Wirkung seiner Worte befriedigt, nunmehr aufreizend und unverhohlen ins Gesicht. »Wechselfälle«, sagte Fröhling, »des Lebens, Wechselfälle.« Fröhling besann sich eines Besseren, um einzulenken und überzuleiten in einen beschwichtigenden, ja pastoralen Sinnzusammenhang, was schon im Ansatz misslang und ohnehin verworfen worden wäre. Wissen Sie was? Fordernd, knapp und prägnant war der Zwischenruf des Alten gewesen. Und auch diese Drohung wurde sofort pariert, aber so beruhigten Sie sich doch. Und es schien, dass der Besucher nunmehr den Karos und Mustern der Tischdecke zusprach und ihnen versicherte, dass sie zu Recht verbittert seien. »Sie sind ja zu Recht verbittert«, sagte er noch einmal, und es klang gerade heraus, ganz nebenbei. »Was halten Sie? Wie wäre es? Wie wär's mit einer Weinprobe?« Jungenhaft glückte ein Lachen. »Ich muss mich schließlich revanchieren.« Fröhling deutete auf den Teller und nickte dem Alten frohgemut zu. Und als dieser noch immer schwieg, öffnete er ein Seitenfach seines Koffers, wobei das Schnappen der Verschlüsse aufmerksamkeitsheischende Zäsuren setzte, samt gepolstertes Rund. Der Alte starrte und staunte, barg je eine Miniaturweinflasche. Und beide wirkten für diese Aufwartung geradezu angestiftet. Fröhling wog ein Fläschchen prüfend in der Hand. »Ausnahmsweise. Sie trinken doch Wein.« Er betrachtete das Etikett einen anregenden, kraftvollen, einheimischen Roten? Anstatt zu antworten, verließ der Alte, offensichtlich eine Zustimmung murmelnd, den Raum. Eingehend und rasch blickte Fröhling sich um.